Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir leben in einer Demokratie und da sollte man offen über alles diskutieren können. Manchmal scheint es, dass nur sehr einseitig berichtet wird. Wir möchten Sie daher bitten, sich umfassend und in unterschiedlichen Quellen zu informieren. Wir geben uns sowohl im Rahmen unserer Recherche wie auch in der Berichterstattung die größte Mühe, Sie umfassend, offen und ehrlich aufzuklären. Können es aber nicht ausschließen, dass sich die eine oder andere Fehlermeldung auch bei uns einschleichen kann. Seien Sie daher bitte kritisch, auch bei uns, und machen Sie sich ein eigenes Bild. Um unsere Demokratie und Freiheit zu schützen, ist es von größter Wichtigkeit, die weitere gesellschaftliche, politische, soziale und wirtschaftliche Entwicklung zu verfolgen und vielleicht auch mal den Mund aufzumachen, wenn man merkt, dass eine falsche Richtung eingeschlagen wird. Es dreht sich aktuell vieles immer noch um Corona und den Schutz unserer Gesundheit. Die Gesundheit ist aber nicht das einzige Gut, das geschützt und verteidigt werden muss. Zu den schützenswerten Gütern zählen auch unsere Grundrechte, die Wirtschaft, das soziale Miteinander und viele weitere. Man muss also alles in die Waagschale werfen, um entscheiden zu können, welchen Preis man bereit ist zu zahlen, um ein Gut zu retten und andere Güter zu opfern. Man muss sich fragen, ob der Preis, den wir zahlen, angemessen ist. Ist diese Pandemie tatsächlich so verheerend, dass es gerechtfertigt ist, die komplette Wirtschaft zu zerstören, Arbeitsplätze zu opfern, die Menschen voneinander zu distanzieren und sie wieder aufzumuntern, andere zu denunzieren und so weiter? Ist es eine gesellschaftliche Entwicklung, die wir wollen? Es gibt unzählige Fragen, die man sich jetzt und künftig stellen sollte und vielleicht stellen muss. Zumindest muss es aber möglich sein, diese Fragen in einer Demokratie offen zu diskutieren und das Pro und Contra abwägen zu können. Und dies ohne befürchten zu müssen, für seine vielleicht andere Meinung verunglimpflicht und verurteilt zu werden. Die NZZ schrieb am 4. Juni 2020:
Es befremdet, wenn Demonstrationen nicht als positives Signal einer funktionierenden Demokratie wahrgenommen werden.
Im gleichen Artikel wird festgehalten:
Vor wenigen Jahrzehnten hat es noch zum guten Ton gehört, prinzipiell alles zu hinterfragen, ganz besonders die Regierung. Das lernte man sogar in der Schule.
Eine Demokratie benötigt nun mal auch eine Opposition, eine kritische Gegenstimme. Das macht eine Demokratie auch aus. Dazu ein weiterer Artikel aus der NZZ Zürich vom 30. März 2020.
Virologen regieren die Welt, Politiker gebären sich als ihre Erfüllungsgehilfen und dabei bleibt viel Vernunft auf der Strecke. Dann ist kritisches Hinterfragen der angeblichen Alternativlosigkeit der Fakten dringend notwendig.
Zitat NZZ.
Es sind Menschen, die entscheiden, was nicht fakten- oder wertbasierend zu wählen ist. Die spreche ich es aus, das Dilemma zwischen den Überlebenschancen der Alten und der Zukunftschancen der Jungen entscheiden. Und die dies vor allem in der Inszenierung von Alternativlosigkeit in dieser Corona-Zeit nicht nur einen Anschlag auf die menschliche Intelligenz erkennen, sondern einen auf unsere Freiheit schlechthin.
Aus rechtlichen Gründen und um auch Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie darauf hin, dass die nachfolgende Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweisen informieren Sie sich bitte direkt beim BAG unter www.bag.admin.ch. Vielen Dank und viel Vergnügen bei der folgenden Sendung, Ihr QS24-Team.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Heute mit einem ganz brisanten Thema. Und zwar möchte ich gerne über diese Corona-Genimpfung sprechen, die heutzutage doch von Regierungskreisen sehr propagiert wird, dass die kommen sollte und eben wir die abkriegen sollten. Ich habe keine Ahnung, was eine Genimpfung sein sollte. Ich kenne genmanipulierte Nahrungsmittel, wo zum Beispiel in Russland total verboten wurde, aber auch teilweise bei uns in der Schweiz, da gibt es auch gewisse genmanipulierte Nahrungsmittel, die nicht in die Schweiz kommen dürfen. Ich möchte diese Frage weiterstellen an jemanden, der sich damit beschäftigt hat, nämlich dich. Ganz herzlich willkommen, lieber Dr. Bodo Schiffmann. Danke, dass du wieder da bist und mir diese Frage hoffentlich befriedigend beantworten kannst.
Lieber Alexander, ich will es versuchen, aber ich bin natürlich kein Hersteller von Impfstoffen. Insofern fehlen mir diverse interne Informationen zu den Themen, was ja überhaupt eine der großen Problematiken bei Impfungen ist, dass Inhaltsstoffe und Aufbau dann wieder quasi unter Geschäftsgeheimnis führen und viele Sachen gar nicht so nach außen klar werden, was jetzt wirklich drin ist. Also man muss sich selbst so ein bisschen durchhangeln und muss sich überlegen, was ist überhaupt eine Impfung? Ist eine Impfung überhaupt sinnvoll? Was sollte man tun?
Also, gehen wir mal ins Risiko rein. Ich weiß, wenn ein Medikament hergestellt, da werden Doppelblindstudien gemacht, wird viel Geld in Kontrollgruppen reingetan, damit man möglichst das Risiko tief halten kann, dass man etwas falsch macht oder die Nebenwirkungen klein sind. Bei einer Impfung, so wie ich jetzt das gerade sehe, wird das in einem unglaublich beschleunigten Rahmen gemacht und man kann davon ausgehen, dass bald etwas da ist.
Und das war bisher nicht der Fall. Das muss man sich auch klar machen. Eben genau aus diesen Gründen. Wenn ich etwas über eine Impfung in einen Körper reinbringe, dann ist es erstmal da. Das heißt, es verteilt sich im gesamten Organismus. Mhm. Und das ist was anderes, als wenn ich was auf die Haut klebe oder irgendwo eine Salbe aufbringe oder Sonstiges. Und dann muss man natürlich unterscheiden, was bringe ich da rein? Also auch mit Zusatzstoffen, die vielleicht drin sind. Und auf welche Art und Weise funktioniert dieses Impfungsding?
Also wir haben schon viel Sendungen über Impfungen gemacht und auch sehr kontrovers, aber das Wort Gen ist noch nie gefallen.
Das ist auch nicht weiter erstaunlich, weil es das bei Menschen bisher noch nicht gegeben hat. Das heißt, wir sind hier befinden uns gerade in einem Riesenexperiment. Und dieses Riesenexperiment ist hochgefährlich und es ist auch nicht abzuschätzen, was passiert. Genau aus diesem Grund müsste man bei dieser Art von Impfung besondere Schutzmaßnahmen anlegen und dürfte auf gar keinen Fall so eine Impfung übers Knie brechen. Mhm. Bezeichnend an der Covid-19-Erkrankung ist ja, dass schon sehr früh von Politikern nach einer Impfung gerufen wurde. Was erstaunlich ist, weil in den Vorjahren, als es die Grippewellen gab, obwohl ja ein Grippeimpfstoff zur Verfügung stand, trotzdem nicht gefordert wurde, dass alle Menschen jetzt diesen Grippeimpfstoff bekommen müssten. Dazu muss man wissen, dass auch dieser Grippeimpfstoff, den wir schon seit vielen Jahren produzieren, in den letzten 3 Jahren in der Risikogruppe, also 60 plus, eine Impfeffektivität hatte von -10 bis -20%. Das heißt, das Risiko, an Grippe zu erkranken, war bei den Personen, die eine Grippeschutzimpfung bekommen haben, größer als wenn man sie nicht geimpft hätte. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Man kann sich diese Zahlen aus dem Arbeitskreis Influenza des Robert-Koch-Instituts selbst holen. Es gibt eine schöne Zusammenfassung davon bei CIDM Online, Corona-Initiative Deutscher Mittelstand.online. Kann man sich das als Folie angucken. Also wir haben Impfungen gegen Grippe, die tatsächlich nicht sehr erfolgreich sind, obwohl wir schon seit vielen Jahren üben. So, jetzt haben wir ein Virus, was so klein ist, dass wir eigentlich es gar nicht genau kennen von der Struktur her. Man sagt, es hätte große Ähnlichkeiten mit dem HIV-Virus, ist nur noch kleiner als das HIV-Virus. Mhm. Das HIV-Virus kannte ich schon zu meiner Schulzeit. Ich weiß, dass in der Oberstufe das so langsam ein Thema wurde. Ich habe 1988 mein Abitur oder bei euch Matura gemacht. Und zu diesem Zeitpunkt gab es das schon. Nun ist es mir nicht bekannt, dass wir eine Impfung gegen HIV hätten, obwohl das ein Virus ist, mit dem wir uns schon sehr lange und sehr intensiv beschäftigen. Und wir sagen, wir hätten eine extreme Ähnlichkeit zwischen diesen Viren, HIV und dem Coronavirus oder SARS-CoV-2-Virus, wie es medizinisch richtig heißt.
Also bei HIV weiß ich nur, dass es heute eigentlich niemand mehr sterben müsste an HIV, wenn er sich behandeln lässt. Aber das ist ja nicht mit pharmazeutischen Medikamenten die Behandlung, sondern heute eigentlich mit großen Pflanzenkunst.
Stimmt nicht ganz. Also okay. es gibt schon verschiedene Therapien, die es dort gibt. Man geht heute anders ran und die Lebenserwartung mit HIV ist deutlich gestiegen. Es sterben nach wie vor Menschen mit HIV, häufig allerdings wiederum aus Risikogruppen mit Vorerkrankungen, mit Komorbiditäten, wie man das nennt, also zusätzlichen Erkrankungen. Und aus meiner Erfahrung ist es so, unser Körper ist viel, aber er ist nicht multitaskingfähig. Das ist ja das große Problem von Patienten, die operiert werden im Krankenhaus, dass sie dann durch Keime, die sie normalerweise nicht umbringen würden, auf einmal nicht mehr in der Lage ist, sich um beide Baustellen zu kümmern. Ich habe das oft beobachtet, solange ich operiert habe. Sagen wir mal Beispiel, ich habe jemand an den Nasennebenhöhlen operiert oder an der Nase und dann bekam er danach Lippenherpes oder Aften im Mundbereich. Das bekam er einfach, weil der Körper Prioritäten setzt. Das heißt, er sagt, okay, ich kümmere mich jetzt um diesen Operationsbereich, das erscheint mir quod vitam, also für das Leben wichtiger, und dann nehme ich halt in Kauf, dass irgendwelche Mitbewohner, seien das jetzt irgendwelche Pilze im Mundraum oder irgendwelche Lippenherpes, Viren oder ähnliches, dann halt mal ein bisschen aktiver werden. Also unser Körper konzentriert sich gerne auf eine Baustelle. Und das ist auch das Problem, warum man dann zum Beispiel an einer Erkrankung wie Covid-19 oder HIV schneller stirbt, wenn man andere Sachen hat. Und es wurde am Anfang bei der HIV-Therapie auch viel falsch gemacht. Das heißt, auch da wurde, wie auch bei der Covid-19-Therapie, man legt dann immer einen gewissen Aktionismus an den Tag. Und jeder möchte natürlich auch der Erste sein, der ein Heilmittel präsentiert. Und je weniger interessant das Ganze wurde, desto weniger aggressiv wurde therapiert und desto länger haben die Menschen gelebt. Also gibt es so ein paar Sachen, über die man im Zusammenhang mit Covid-19 nachdenken sollte. Also auch die operationsbedingten Sterbezahlen sind, weil nicht mehr operiert wurde, quasi null. Also in allen Ländern sind diese Zahlen runtergegangen. In Amerika ist die Säuglingssterblichkeit runtergegangen. Dazu muss man wissen, dass die Kinder in Amerika direkt nach der Geburt eine Mehrfachimpfung kriegen gegen viele Erkrankungen. Also es ist keine Impfung mehr erfolgt und auf einmal geht die Sterblichkeit runter. Das ist, man sollte über so ein paar Sachen mal nachdenken und sollte jetzt analysieren. Also wir haben viel gelernt in dieser Zeit und wir können viel Positives aus der Covid-19-Geschichte ziehen. Zurück zu unseren Impfungen. Das heißt, wir reden jetzt hier über eine Impfung für ein Virus, was vergleichbar mit dem HIV-Virus ist, von dem wir aber mittlerweile aus den Zahlen, die wir heute haben, wissen, dass es quasi fast nicht mehr existiert. Wir wissen, wir haben eine Hintergrundimmunität, eine Kreuzimmunität, die wahrscheinlich nicht über Antikörper funktioniert, sondern auf zellulärer Ebene über Killerzellen funktioniert. Es sieht so aus, als ob die Natur dieses Virus besiegt oder schon besiegt hat. Und wir hören nicht auf, über eine Impfung zu reden. Stattdessen wird es im Gegenteil, es werden in Ländern Zwangsimpfungen offen diskutiert, sollen eingeführt werden. Und es gibt dafür keinerlei Evidenz, dass das irgendeinen Sinn machen würde, die Menschen zu impfen. Es gibt wahnsinnig viel, was dagegen spricht. Also wir reden hier von auch angenommenen Toten, wenn ich jetzt mal als ein Beispiel von Herrn Bill Gates heranziehen würde, der auch sagt, ja, also er rechnet dann halt so mit 700.000 Toten allein durch die Impfung.
Hat er gesagt, ich habe es gehört. Ich weiß, hat er gesagt.
Also, das waren zu dem Zeitpunkt, wo er es gesagt hatte, weniger als weltweit gestorben waren an Covid-19. Wo ist denn bitte die Verhältnismäßigkeit, dass ich in Kauf nehme, dass Menschen, die ja nicht krank sind, wenn ich sie impfe, dass mehr Menschen sterben durch die Impfung als bis zu dem Zeitpunkt durch das Covid-19-Erkrankungsgebilde gestorben ist? Das soll mir bitte einer erklären. Und da gibt es tatsächlich keine medizinische Erklärung. Und ein RNA-Virus oder eine RNA-Impfung bedeutet, dass sie in der Lage ist, unsere Genetik, unseren genetischen Code dauerhaft zu verändern.
Was werden wir dann?
Das weiß keiner. Das ist das Lustige daran. Das heißt, das wissen wir zwei Generationen später.
Aber da spielen wir Gott, oder?
Ach, ich würde nicht so weit gehen, dass wir Gott spielen. Also im Moment ist es so, dass wir aber gar nicht wissen, was wir damit verursachen. Und gerade deshalb ist eine Impfung, die wir erstens nicht kennen, zweitens wir nicht wissen, worauf wir uns da einlassen, ist besonders wichtig, dass man Sicherheitsmechanismen zusätzlich etabliert, um abschätzen zu können, was das bringt. Vielleicht ist diese Impfung für irgendwas anderes gut. Vielleicht kann ich damit Autoimmunerkrankungen heilen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich damit Autoimmunerkrankungen erzeuge, ist allerdings weit größer, als dass ich eine Heilung damit erzeuge. Und die Gefahr, dass Menschen durch die Impfung sterben und nicht durch ein Virus, ist erheblich größer.
Man will ja diese Impfung jetzt einführen, um uns gegenüber dem auch so gefährlichen Coronavirus zu schützen.
Wie gefährlich ist das Coronavirus aktuell, müssen wir uns fragen. Und dazu sollten wir die Belegungszahlen der Intensivstationen heranziehen. Und wenn man sich, das kann man in Deutschland über das Intensivregister der DIVI anschauen, wir sehen, dass wir aktuell erstens keine zweite Welle haben, zweitens die Belegungszahlen der Intensivstationen kontinuierlich genauso fallen, wie die Todesfälle mit oder an Covid-19. Mhm. Also es gibt auch hier keinen Grund zu handeln. Und wir wissen, dass wir mindestens 80% Kreuz- und Hintergrundimmunität haben, wenn nicht mittlerweile sogar viel mehr. Es ist aus meiner Sicht, das ist meine These, habe ich jetzt keine Studie, aber aus meiner Sicht sehr wahrscheinlich, dass dieses Virus genauso verschwinden wird wie das SARS-CoV-1-Virus. Und es ist überfällig und längst nötig, dass alle Maßnahmen, und ich betone, alle Maßnahmen sofort aufgehoben werden. Und dass auch dieser völlig unsinnige, die Wirtschaft zerstörende Lockdown anhält. Stellen wir uns mal vor, wir hätten tatsächlich den tödlichsten Virus der Welt. Und wir wüssten, 15% der Menschheit wird daran sterben. Okay? Ist es dann gerechtfertigt, 85% erstens einzusperren, die nicht daran sterben? Kann ich dadurch verhindern, dass diese 15% sterben? Offensichtlich nicht. Ist uns auch hier nicht gelungen. Und muss ich nicht weiter leben? Sachen produzieren? Essen produzieren? Ernährungsgrundlagen bilden?
Ja.
All das machen? Müssen wir nicht weiter lebensfähig sein? Wollen wir uns jetzt für alle Zeiten unter eine Glasglocke setzen? Wie geht das Szenario weiter? Bekommen wir dann in Zukunft unsere Sexualpartner von der Regierung ausgewählt? Weil kennenlernen werden wir niemand mehr, wenn wir nicht mehr auf irgendwelche Feste gehen, Konzerte gehen, ähnliches. Es gibt Berufsstände, die werden aussterben.
Dazu gehören die
Künstler. Die Künstler werden verschwinden. Die Gastronomie bricht jetzt schon ein. Ein großer Teil der Gastronomie wird verschwinden. Zirkusse, ich liebe Zirkusse. Ich war da als Kind immer, ich war mit meinen Kindern da. Und diese Zirkusse verschwinden. All diese Sachen werden verschwinden. Für welchen Preis? Mhm. Für den Preis wie in Schweden, dass die Menschen, die ohne Lockdown, sind in Schweden viele gestorben. Das stimmt. Durchschnittliche Sterbealter war 86 Jahre. Das heißt, um das zu einem durchschnittlichen Lebensalter zu machen, müssen viele älter als 86 Jahre geworden sein. Die durchschnittliche Lebenserwartung in Deutschland beträgt 84 Jahre. Sind diese Menschen jetzt tatsächlich an Covid-19 gestorben? Oder waren sie in dem Zeitpunkt ihres Lebens, wo sie gestorben wären? Das hat mich mein Sohn gefragt. Also mein Sohn ist 14. Und der hat mich gefragt nach dem Motto, ja, aber die wären doch sowieso gestorben. Das sagt ein Kind. Und ja, Menschen sterben. Mein Vater ist Baujahr 32. Das heißt, er ist auch Risikogruppe. Ich liebe meinen Vater. Alle Eltern, alle Kinder lieben ihre Eltern, Großeltern. Niemand möchte, dass jemand stirbt. Trotzdem riskieren wir, dass wir einfach mal so, weil der Staat auf die Idee kommt, eine Impfung kriegen, die uns genetisch verändern kann, die vielleicht dazu führt, dass folgende Generationen keine gesunden Kinder mehr auf die Welt bringen oder keine Kinder mehr auf die Welt bringen. Wir lassen uns mit etwas impfen gegen eine Erkrankung, die faktisch rum ist. Schauen wir uns Spanien an. Spanien, zweite Welle, PCR-Testzahlen steigen an, positive PCR-Tests, aber stirbt niemand. Es sieht so aus, als ob unser Organismus mittlerweile dieses Virus kennt und es ist langweilig geworden. Das heißt, unser Körper reagiert überhaupt nicht mehr drauf. Vor allem die meisten nicht drauf reagiert. Mittlerweile reagieren fast alle. Und ich darf hier noch einmal an die Corona-Demonstrationen, Anti-Corona-Demonstrationen in Berlin erinnern. Das heißt,
mach nur weiter, es kitzelt in der Nase.
Entschuldigung. Bist du allergisch auf mich?
Kann Nein! Verstehen? Sicher
nicht. Die Anti-Corona-Demonstrationen sind ja keine, wir sind ja nicht blöd. Wir sind keine Corona-Leugner. Wir wissen, dass es eine Erkrankungswelle gibt. Wir wollen nur eine Verhältnismäßigkeit sehen und die Verhältnismäßigkeit existiert nicht. Und hier waren schätzungsweise 1 Million Menschen auf einem Haufen mehrere Stunden ohne Abstand, ohne Masken. Und was ist passiert? Nichts. Die Belegung der Krankenhauszahlen ist nicht hochgegangen. Die Inanspruchnahme der Ärzte ist nicht hochgegangen. Die Belegung der Intensivstationen ist nicht hochgegangen. Und auch die Todeszahlen sind nicht hochgegangen. Mhm. Das heißt, damit ist ein Beweis angetreten, dass diese Maßnahmen, die uns in unserer Freiheit einschränken, völlig überflüssig sind. Sie sind völlig überflüssig. Das muss man in dieser Deutlichkeit sagen.
Darf ich nochmals auf diese Demo-Geschichte eine kleine Frage? Das ist auch so ein Fragezeichen im Kopf. Wir hatten ja zuerst auch diese Demonstrationen gegen Rassismus. Und die wurde von der Regierung, von der Lobby, allen unterstützt. Also etwas Großartiges. Ich habe auch im Nachtrag überall gelesen, wie viele Leute und wie großartig. Und weiß Gott, viele Politiker haben sich auch geäußert, wie gut dass das war. Und dann 2 Wochen später die nächste große Demonstration für die Einstellung der Grundrechte. Und jetzt lese ich genau das Gegenteil.
Ja, und das hat sogar die Polizeigewerkschaft gemerkt und der Sprecher der Polizeigewerkschaft in Berlin und auch der Verfassungsschutz hat gesagt, offensichtlich gibt es in Deutschland zwei Maß. Es gibt gute Demonstrationen, wo offensichtlich auch das SARS-CoV-2-Virus weiß, dass man sich nicht anstecken kann. Also wenn man auf eine Black Lives Matter-Demonstration geht, kann man sich nicht anstecken. Wir haben ein kluges Virus. Aber wenn man auf eine Anti-Corona-Demonstration geht, dann ist man unverantwortlich. Nein, wir sind nicht unverantwortlich, sondern das Gegenteil ist der Fall. Wir übernehmen Verantwortung. Professor Ioannidis von der Stanford University hat festgestellt, dass Menschen in unserer Altersgruppe und jünger ein vergleichbar hohes Risiko haben, an oder mit Covid-19 zu sterben, wie als wenn ich mit dem Auto zur Arbeit fahre. Also mit dem Auto bei der Arbeit, Fahrt zur Arbeit zu verunfallen, ist das Risiko genauso groß. Ich stelle die Frage, warum dürfen wir Auto fahren? Warum dürfen wir rauchen? Warum dürfen wir Alkohol trinken? Wir sind uns alle klar, dass das drei Faktoren sind, die viele Menschen das Leben kosten. Aber man billigt uns zu, dass wir Verantwortung für uns übernehmen können. Ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen für mein Leben.
Der Fastfood hast du noch vergessen.
Ja. Fastfood, genauso. Wow. Also ich bin bereit, Verantwortung für mein Leben zu übernehmen. Viele andere sind das auch und ich bin sehr verantwortungsbewusst. Wie gesagt, ich habe einen Vater in der Risikogruppe und wenn ich erkältet wäre, würde ich ihn nicht besuchen oder in den Arm nehmen oder Ähnliches tun. Sondern ich würde dann Abstand halten, weil ich weiß, er könnte sich erkälten und in dieser Gruppe wäre eine Erkältungskrankheit möglicherweise tödlich. Mhm. Völlig egal, ob das Rhinoviren, Parainfluenza, Influenza oder irgendwelche Coronaviren sind. All das wäre in der Zeit tödlich und da kann ich drauf Rücksicht nehmen. Und wir sind erwachsene Menschen. Und solange uns der Staat erlaubt, Auto zu fahren, Alkohol zu trinken, Fastfood zu konsumieren, Zigaretten zu rauchen, sollte er uns auch zugestehen, dass wir uns schützen können. Und wie soll das aussehen, wenn man als junger Mensch einen Partner sucht und trifft den das erste Mal, überlegt sich, das ist jetzt ein tolles Mädchen, ich würde sie gerne küssen, aber ich brauche leider erst einen Bluttest, um zu gucken, ob sie vielleicht irgendeine Erkrankung hat. Und dann kriege ich auch nur die bekannten Erkrankungen, nicht die unbekannten. Das ist nicht Aufgabe des Staates, was der Staat hier macht. Wir haben Verantwortung. Ich habe Verantwortung für mein Leben. Mhm. Und ich kann mir überlegen, ob ich Fallschirm springe, ob ich Bungee-Jumping mache, ob ich all solche schönen Sachen mache, Motorrad fahren oder was auch immer. Aber das muss ich entscheiden und nicht in meinem Fall Frau Merkel.
Ich habe noch eine Idee. Lassen wir jetzt mal den Welthunger auf der Seite, wo auch so viele Menschen jedes Jahr sterben. Aber Deutschland, Schweiz, du kennst sicher ein bisschen die Zahlen. An was sterben denn die meisten Menschen? An Herzerkrankungen, ja, oder? Da kommen, glaube ich, Lungen.
Zivilisationserkrankungen könnte man zusammenfassen. Und ganz vorneweg liegen natürlich die Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Lungenerkrankungen und Ähnliches. Das heißt, wir haben
die wären auch großenteils verhinderbar, wenn das Immunsystem stark wäre, klar, wenn die Ernährung gut wäre. Klar. Dann wären diese Zahlen, von was für Zahlen reden wir da jetzt in Deutschland? Wie viele Tote gibt es da aufgrund von dieser Fehlsache? 200.000, 300.000?
Kann ich nicht. Die Statistik dafür habe ich nicht im Kopf.
Aber es sind gigantische
Zahlen. Sie sind auch jedes Jahr gleich. Und man kann sich empfehlen, in dem Fall wirklich das Statistische Bundesamt. Mhm. Da kann man diese Zahlen wunderbar als Grafiken runterladen. Mhm. Und das ist ja auch interessant tatsächlich. Das sind ja auch die Risikogruppen. Das heißt, hier sind ja dieselben Menschen, die normalerweise dann an der Herzkranzverfettung oder ähnlichen Sachen ganz einfach sterben. Ja. Die gehören ja auch dazu Risiko. Und wenn ich das sehe, ich sehe das so oft, da laufen irgendwelche stark übergewichtigen Menschen rum mit ihrem Mundschutz, ziehen dann anschließend den Mundschutz ab und zünden sich erstmal eine Fluppe an. Also, und sagen dann, ich bin doch Risikogruppe. Und sagen dann zu dem anderen, der irgendwo sich vernünftig erklärt, keine Maske trägt, so, ich habe Maske getragen.
Ihr steckt mich an, oder?
Ihr steckt mich an. Und es ist noch was anderes passiert, was ich auch schlimm finde, gerade in den deutschen Staaten, die das zweimal erlebt haben. Hoffmann von Fallersleben, der die deutsche Nationalhymne ja auch geschrieben hat, den Text, hat gesagt, der größte Schuft im ganzen Land, das ist und bleibt der Denunziant. Die haben aktuell Hochkonjunktur.
Ja, wir müssen den Menschen wirklich den Spiegel zeigen. Ich hoffe einfach, dass unser Intro für Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch dieser Spiegel war, dass man eben nicht mit dem Finger auf andere Leute zeigen sollte, sondern zuerst vor der eigenen Türe kehren müsste. Und wenn man stark übergewicht ist und eine Zigarette raucht, dass wir uns sicherlich nicht über Corona ärgern müssten. Aber jetzt noch was, diese große Statistik, diese vielen Leute, die impfen wir auch nicht oder geben ihnen eine Zwangsinstruktion, sie dürfen nur noch Gemüse essen, sondern wir lassen es einfach sein, kümmern uns jetzt um diese kleine Gruppe, von Menschen, die infiziert werden oder sind oder einen positiven PCR-Test haben und wollen diese kleine Gruppe impfen und kümmern uns nicht um die große. Das ist richtig, oder?
Also es würde erstmal Sinn machen, wenn man schon tatsächlich über eine Impfung spricht, die tatsächlich schützt, dass man erstmal die Leute schützt, die man schützen muss und dass man die erstmal impft. Das wäre logistisch ja relativ logisch.
Aber ich würde doch immer noch bei der Ernährung anfangen, die große Masse von Menschen.
Ich würde bei allen, natürlich muss man da Menschen aber auch aufklären. Das ist letztendlich die Entscheidung des Einzelnen, ob er sich ungesund ernähren will, aber man sollte ihn darüber
aufklären. Ich habe jetzt gelernt, dass der Staat so viel Macht hat, mir das aufzudoktrieren, dass ich kein Fleisch mehr esse, nur noch Rohkost esse, der Vitamin D 3-Pegel muss so und so hoch rauf, ich muss zum Arzt, der D3-Pegel muss eingestellt werden, soll noch Omega 3 nehmen. Das kann er doch. Und das Volk wäre glücklich und gesund.
Das Lustige ist ja, macht er das Gegenteil. Das heißt, er möchte ja Sachen wie Vitamin D3 und ähnliche Faktoren wegfallen haben. Er möchte ja im Prinzip nur noch chemisch arbeiten oder die ganzen, sag jetzt mal, Homöopathen, die wir aus meiner Sicht durchaus brauchen, weil wir sollten aufhören, unsere Scheuklappen aufzuhaben. Und wir brauchen natürlich auch Heilpraktiker. Die sind eine wichtige Stütze bei uns. Und die werden ebenfalls abgeschafft. Also hier wird im Moment gerade versucht, einen gemeinsamen Kurs zu fahren aus der Pharmaindustrie und der Regierung, der für mich tatsächlich doch, bei uns im Badischen sagt man, Eckschmeckle hat. Das heißt, das Ganze stinkt so ein bisschen zum Himmel, in welche Richtung das Ganze hier instrumentalisiert wird. Mhm. Covid-19 ist eine arme Erkrankung, weil sie wird instrumentalisiert für einen gesellschaftlichen Umbau, für einen politischen Umbau, der nicht gut ist. Und die Menschen sollten mir nicht glauben. Die Menschen sollten aber auch Professor Drosten nicht glauben. Ja. Oder wer auch immer bei Ihnen der entsprechende Mensch ist. Sondern sie sollten sich selbst schlau machen. Sie sollten diese Kurven nehmen, Zahlen in Relation setzen. 9.300 Tote in fast 9 Monaten in Deutschland ist nicht mal so viel, wie normalerweise an 4 Tagen stirbt. Das muss man sich klar machen. Man muss sich klar machen, dass Bill Gates von 700.000 Toten spricht. Das dürfte in ungefähr jetzt der Zahl entsprechen der Menschen, die mit oder an Covid-19 gestorben sind. Und ich habe lange nicht mehr in diese Statistik reingeguckt. Diese Statistiken machen eigentlich keinen Sinn, außer dass sie uns die Augen öffnen können. Wir können uns das selbst angucken. Und ich darf hier vielleicht noch mal darauf hinweisen, die brillanteste Webseite ist tatsächlich Swiss Policy Research. Eine unendliche Fundgrube von wissenschaftlich fundierten Arbeiten, wo man sehen kann, dass über 300 renommierte Wissenschaftler, Virologen, Mikrobiologen, Epidemiologen, Bakteriologen sagen, das, was hier läuft, ist nicht verhältnismäßig. Und das sind Fachleute. Das sind keine Aluhutträger, Verschwörungstheoretiker, Corona-Leugner, Corona-Verharmloser oder wie man uns auch immer bezeichnet, sondern Ich bin auch kein Politiker, ich bin auch keiner, der irgendwo, wie hast du das genannt, nicht Demokratie, sondern der Gegner.
Oppositioneller,
danke. Ich bin kein Oppositioneller. Ich bin jemand, der für meine Kinder als Vater diese neue Normalität nicht akzeptiert.
Wir müssen Verantwortung auch für unsere Kinder übernehmen, sage ich auch, absolut. Und das, was sie gegen können, unsere Kinder gar nichts tun dagegen, es wird einfach gemacht. Und ich möchte einfach diese Genimpfung einfach heute in dieser Sendung ein bisschen in Frage stellen, ob wir da nicht mit falschen Latten messen, sondern uns vielleicht primär an ganz anderen Punkten eigentlich orientieren sollten, nämlich an der Fehlernährung, die wir heute haben, an diesen chronischen Erkrankungen, die so viele Menschen leiden, die auch in der Schweiz und in Deutschland so häufig einfach völlig unnötig frühzeitig versterben. Hier müsste man meiner Erachtens ansetzen, aber das ist meine Meinung und die lasse ich hier stehen. Das ist nicht die Meinung des Senders, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das ist einfach meine persönliche Sichtweise und Sie haben auch die Sichtweise heute vom Dr. Bodo Schiffmann gehört. Bitte nehmen Sie diese zwei Sichtweisen ein für sich als Hinweis, als Idee, um Ihre Denkweise ein bisschen zu hinterfragen, ob das, was wir immer so aus den Mainstream-Medien positiv hören, dass die Genimpfung bald kommt und der Segen ist und uns rettet, einfach zu hinterfragen, ist es so? Fragezeichen. Und in diesem Sinne, ganz herzlichen Dank, lieber Bodo, und Ihnen auch fürs Zuschauen und fürs Weiterteilen der Sendung. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.
Oh. Aus rechtlichen Gründen und auch um Klarheit zu schaffen, weisen wir Sie nochmals darauf hin, dass die vorgegangene Sendung nicht die Ansicht oder Meinung des Senders reflektiert, sondern eine Sichtweise unseres Gastes zeigt, welche wir im Rahmen der freien Meinungsäußerung hier auch veröffentlichen. Für die offizielle Meinung und Mainstream-Sichtweise informieren Sie sich bitte direkt beim BAK unter www.bak.admin.ch. Vielen Dank und alles Gute, Ihr QS24-Team.